NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon ist Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ist es nicht dein Traum? Sie stehen auf der Bühne, genießen den tosenden Applaus des hingerissenen Publikums. Oder sie legen den Pinsel auf die Palette, treten einen Schritt zurück und betrachten zufrieden ihr neues Werk. Aber dann. Denken Sie an Ihren leeren Kühlschrank, an die fällige Miete und dass Sie sich beeilen müssen, um pünktlich die Regale aufzufüllen im Supermarkt an der Ecke. Warum mit Kreativität so schwer Geld zu verdienen ist, wollen wir heute in der Redezeit von Ihnen wissen und fragen Sie, was ist uns Kunst wert? Ihre Antworten erwarten wir wie immer unter der Nummer 08000 441777. Diese Nummer ist kostenfrei, 08000 441777. Einen Jazzmusiker haben wir im Studio, eine Künstlerinnenvereinigungsvorsitzende und einen Forscher. Manch junger Mensch entwickelt eine Liebe zur Kunst und ist durchaus begabt. Soll man ihm oder ihr raten, diese Liebe und Begabung zum Beruf zu machen? Thomas Christes hat Antworten auf der Straße gesammelt.
Ich habe neulich mal eine Sendung gehört, die kam, glaube ich, aus Oldenburg vom Theater. Und da hat man dann einzelne Schauspieler vorgestellt und die haben also erschreckend wenig verdient.
Ich denke, das kann man keinem raten. Ich denke, das ist wirklich so, dass es brotlose Kunst ist.
Wenn die dazu berufen sind, dann nehmen sie natürlich auch einiges in Kauf. Also finanziell und so könnte es natürlich besser sein, klar. Das ist schon richtig.
Das könnte auch ruhig zum Beruf machen. Wenn er wirklich das Gefühl hat, darin lebst du. Das ist in Ordnung.
Nein, weil also nur ganz wenige auserkoren sind, die tatsächlich mit der Kunst auch Geld verdienen können. Aber das Gros ist eine sehr schwierige Sache, um da eine vernünftige Geldgrundlage zu bekommen.
Wenn da noch jemand ist im Hintergrund, Eltern oder so, die finanziell noch so ein bisschen nachhelfen, dann ist es möglich.
Es gibt für alles Subventionen, alles wird unterstützt. Theater und Kunst ist doch was für die Allgemeinheit, wenn sie sich auch nicht alle interessieren. Aber es gibt einen großen Kreis, der Interesse zeigt. Ne?
Aber warum ist es dann so schwer, mit Kreativität Geld zu verdienen? Und was ist uns die Kunst wert? Rufen Sie uns an 08000 441777, 08000 441777. Philipp Püschel war vor Jahren hoffnungsvoller Trompeter in einer Schülerband und ist jetzt professioneller Jazzmusiker hier bei mir im Studio. Dagegen, Herr Püschel, ist ja nichts einzuwenden, war eine Antwort in unserer Straßenumfrage, wenn die Eltern einen denn finanziell unterstützen. Ist es bei Ihnen so? Haben Sie das Glück?
Ich habe es noch nicht drauf ankommen lassen. Ehrlich gesagt, ich finde das eine sehr, sehr gewagte These, diese Entscheidung. Als Künstler sein Brot zu verdienen, geschieht ja aus einer gewissen Motivation heraus. Und die ist bei den meisten jungen Menschen dadurch gegeben, dass sie eine Art Selbstverwirklichung suchen, wie eigentlich bei allen Ausbildungen, allen Berufen, die man ergreift. Und ich glaube nicht, dass es davon abhängig gemacht werden sollte, wie die soziale Situation oder die finanzielle Situation daheim ist, sondern es ist einfach ein gewisses Leben, für das man sich entscheidet. Und da sind sich die meisten jungen Leute auch bewusst. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man ein soziales Umfeld hat, was einen Anerkennung schenkt und einen dabei unterstützt, aber man sollte es nicht davon abhängig machen, ob die Eltern im Notfall den Kühlschrank füllen.
Aber wieso haben Sie sich denn eingelassen auf das, was man ja oft so schmäht als brotlose Kunst, und haben nicht einen anderen Beruf ergriffen und frönen dann einem tollen Hobby, machen Musik in der Freizeit?
Einer der Hauptgründe davon ist, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was ich sonst mache, und im Hinterkopf war die ganze Zeit, okay, wenn ich nicht die Chance ergreife, Musik zu machen, wird irgendwann vielleicht im Leben der Punkt kommen, dass ich es bereue. Und ich habe Musik studiert nicht aus der Intuition, dass ich Musiker werden will, sondern ich sehe das Musikstudium als ein Sprungbrett in den Kulturbereich, wo man ja möglichst in viele Ecken dann eintauchen kann. Und weil das Musikerdasein ist ein Beruf, der mit sehr, sehr viel Schnitt, an sehr, sehr vielen Schnittstellen im Kulturbereich agiert, sei es mit Medien, sei es mit Veranstaltern, sei es mit ganz verschiedenen Kultureinrichtungen. Und diese Chance wollte ich ergreifen, um dadurch möglichst im Musikbereich oder im Kulturbereich aktiv zu werden.
Wie das geht, meine Damen und Herren, darüber reden wir. Also Kunst, ob Musiker, Maler oder darstellender Künstler, ist ein Beruf, aber zu welchen Bedingungen? Diese Bedingungen erforschen Applaus Professor Dr. Wolfgang Schneider, Direktor des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim und jetzt aus Mainz zugeschaltet. Herr Professor Schneider, Sie haben eine Untersuchung durchgeführt zur Lebens- und Arbeitssituation von Jazzmusikern in Deutschland. Was kommt denn dabei raus? Warnen Sie vor dem Beruf oder raten Sie durchaus dazu, wie bei Philipp Püchel es zu wagen?
Ja, zunächst einmal guten Abend nach in den Norden. Das war eine Untersuchung, die Dr. Thomas Renz vom Institut für Kulturpolitik gemacht hat. Und das war ein Teil einer Arbeitsmarktforschung. Es ist also nicht so, dass wir danach jetzt ganz konkret sagen können, erstens, zweitens, drittens, wie sich ein Jazzmusiker auf dem Markt bewegen soll. Aber es ist klar und deutlich, dass die Hälfte der Jazzmusiker dort durchschnittlich weniger als einmal pro Woche auftreten und dass dieser Auftritt mit maximal 50 Euro pro Musiker im Durchschnitt bezahlt wird. Und dass, um noch eine dritte Zahl zu nennen, doch mehr als 70% der Jazzmusiker sich ein einigermaßen regelmäßiges Gehalt durch Musikunterricht und andere Unterrichtstätigkeiten beschaffen. Nur sind die Zahlen das eine. Das andere ist natürlich auch die Rolle der Musik und der Jazzmusiker, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, in der Gesellschaft. Und da ist eben auch die Frage, was gibt der Markt her? Womit kann man da sein Geld verdienen? Und die andere Frage, was ist der Gesellschaft wert, das mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen.
Darüber reden wir heute Abend, meine Damen und Herren, auch über das sogenannte zweite Standbein. Professor Schneider hat es eben erwähnt, beispielsweise Unterricht zu geben. Sabine Reinhold ist Vorsitzende der GEDOC in Hamburg, einer Gemeinschaft von Künstlerinnen aller Sparten, ob auf der Bühne oder im Atelier. Frau Reinhold, warum denn ein Künstlerinnenverein? Ist deren Situation anders als die der Männer?
Als ich Vorsitzende der GEDOC geworden bin, habe ich mir die Frage auch gestellt, warum heutzutage eine reine Künstlerinnenorganisation. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer wurde mir und desto sicherer wurde ich, dass das absolut sinnvoll ist. Denn es gibt zwar in allen Sparten, die wir unter unserem Dach haben, also die bildende Kunst, die angewandte Kunst, das sogenannte Kunsthandwerk, die Musik, die Literatur und das darstellende Spiel, es gibt in allen diesen Berufen, in den Ausbildungen mindestens so viel Frauen, wenn nicht mehr, zum Beispiel bei den bildenden Künstlerinnen. Es gibt in den in den Berufen der Funktionen, also Museumsdirektorinnen etc., Kuratorinnen, gibt es ganz viele Frauen im kulturellen Management, in der Politik. So wie sie an den Markt kommen, so wie es an den Verkauf geht, brechen die Frauen weg, dass man es sich gar nicht träumen lässt. Männliche Künstler erzielen in der bildenden Kunst, in der Musik, auf der Bühne, in der Literatur, übrigens auch im Film, deutlich höhere Honorare. Wenn Frauen Bilder verkaufen, brechen sie um ein Viertel bis ein Drittel weg. Und wenn Sie, einen Satz noch, wenn Sie Museen angucken zum Beispiel, dann haben Sie häufig sehr viel Frauen in Ihrem Bestand, aber Sie zeigen sie nicht.
Mhm. Also Sie haben in der GEDOC bundesweit 3000 Frauen ungefähr organisiert. Wie muss ich mir das vorstellen? Machen die Kunst oder sind die Künstlerinnen? Also ist da der professionelle Anspruch bei?
Der professionelle Anspruch ist hoch. Man bewirbt sich, um aufgenommen zu werden. Wenn ich jetzt mal bei der bildenden Kunst bleibe, dann entscheidet eine Jury, eine Fachjury des jeweiligen Verbandes, also GEDOC Hamburg, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, entscheidet über die Aufnahme. Die Voraussetzungen sind in der Regel eine abgeschlossene künstlerische Ausbildung und künstlerische Erfahrung. Es gibt natürlich auch Quereinsteigerinnen, das ist keine Frage. Aber die Ansprüche sind verhältnismäßig hoch und die Frauen, die da drin sind, machen Kunst. Also die Hamburger GEDOC hat eine Galerie im Haus für Kunst und Handwerk in der Koppel 66. Und wir bespielen die das ganze Jahr über mit monatlich wechselnden Ausstellungen, mit Konzerten von professionellen Musikern, die wir als Mitglieder haben, und mit Lesungen.
Herr Professor Schneider, also wir hören von Künstlerinnen, die machen Kunst, aber ist Ausdruck der Professionalität, dass ich davon leben kann, meinen Lebensunterhalt damit bestreite?
Naja, das ist ja eine selbstverständliche Voraussetzung in der Gesellschaft. Es kann ja nicht sein, dass wir das einerseits schön finden, dass es Künstler gibt, dass es Kunst gibt, dass wir kulturell gebildet uns bilden und gebildet werden und dann andererseits ein Teil derer, die mit ihrer Professionalität hierzu beitragen, dass die eben in prekären Verhältnissen leben. Das kann nicht sein in einem Land, das sich selbst als Kulturstaat definiert. Das kann nicht sein in einem Land, wo rund 10 Milliarden Euro pro Jahr öffentliche Mittel aufgewandt werden, um eben auch Arbeitsplätze für Künstler zu schaffen, sprich die ganzen Institutionen, ob das die 100 Kulturorchester sind, wo es viele tausend Arbeitsplätze gibt, oder auch die ein Dutzend Klangkörper des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den wir über unsere Gebühren finanzieren. Da muss sozusagen das Verhältnis hergestellt werden zu dem, was man da an Kunst erwartet und wie man den Künstlern auch ein lebenswertes Leben ermöglicht.
Professionalität, Frau Reinhold, sind denn diese Frauen ihrem Selbstverständnis nach Profis oder machen die das nebenbei?
Nein, die sind ihrem Selbstverständnis nach Profis, alle. Was nicht heißt, dass sie ausschließlich leben können von dem direkten Verkauf ihrer Kunst. Das können die wenigsten. Es gibt vor allen Dingen im Kunsthandwerk, bei der angewandten Kunst gibt es einige, die das können. Auch bei den bildenden Künstlern gibt es einige, die das können. Häufig unterrichten sie. Und ich denke schon, wenn Sie das, was Sie gelernt haben als Ausbildung, benutzen können, verwenden können, um damit auch einen Teil Ihres Lebensunterhaltes zu verdienen, dann spricht da eigentlich nichts dagegen. Wenn Sie Taxi fahren müssen oder nichts anderes können, dann wird es grenzwertig, dann denke ich schon, machen Sie was nebenbei. Wenn Sie aber auch unterrichten, wenn Sie an Musikhochschulen, an Jugendmusikschulen etc. unterrichten, wenn Sie Kurse geben, wenn Sie für Werbung arbeiten beispielsweise, dann denke ich schon, dass das ein professioneller, berechtigter Anspruch ist.
Meine Damen und Herren, rufen Sie uns an, mischen Sie sich ein in unsere Diskussion 08000441777. Stefan Pertschi aus Hamburg. Sie haben uns angerufen, Sie sind auch künstlerisch tätig. Was machen Sie?
Oh, das ist nett. Ich habe Sie heute auch einmal angeschrieben, genau, und Sie haben mich jetzt netterweise zurückgerufen, ja. Ich bin ein freier Künstler, ein bildender Künstler, Maler, Zeichner und Live-Zeichner. Arbeite für Theater und Verlage. Und ich bin auch Honorardozent, freier Honorardozent gewesen. Ja, dazu ist eigentlich zu sagen, dass es ein bisschen schwierig geworden ist, auch für die Masse an Künstlern, die ausgebildet wurde und die da ist, ob nun Illustratoren oder Musiker, mit diesem Unterricht, der meiner Meinung nach in den Nachmittag versetzt wurde und damit auch über die Runden zu kommen, weil auch die Situation der freien Honorardozenten ist eine sehr, sehr prekäre. Also der Lohn stimmt nicht, es wird zu wenig gezahlt, es wird einem auch nicht wirklich ein Quereinstieg ermöglicht in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis.
Das heißt, es ist also eine prekäre Situation. Wie gehen Sie damit um? Sind Sie auf die Idee gekommen zu sagen, dann muss ich was ganz anderes machen?
Wissen Sie, das auf jeden Fall. Also wenn ich solche Statements höre wie ein zweites Standbein, kann ich dazu nur sagen, das reicht schon lange nicht mehr. Eigentlich krabbelt man auf allen Vieren. Man braucht schon ein drittes Standbein oder ein viertes. Und man hat dann zahlreiche Nebenjobs, so um making a living zu machen, oder ist eben auf eine soziale Grundsicherung angewiesen, die einen auch nicht über Wasser hält. Erst recht nicht, wenn man zum Beispiel ein alleinerziehender Vater ist mit Unterhaltsverpflichtungen oder ja, und die Kosten natürlich, ne? Also die Atelier-Mietkosten sind sehr, sehr hoch, insbesondere im Ballungsraum wie Hamburg oder Berlin oder Leipzig haben wir auch steigende Mieten. Und die Honorare sinken zusehends, also es wird einem nicht leicht gemacht.
Ja, dann, Herr Perschli, können wir Ihnen nur wünschen, halten Sie trotzdem durch, denn wir reden ja auch darüber, brauchen wir Kunst und was ist es uns wert? Vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Püschel, wie ist es bei Ihnen als Jazzmusiker? Wir haben ja gehört von Professor Schneider, ein Auftritt pro Woche und das gibt dann maximal 50 Euro, das sind so Durchschnittswerte, da kann man doch nicht von leben.
Da kann man auf keinen Fall von leben und das, ich bin eigentlich schon ein Freund von dem Wort zweites Standbein, weil ich kenne kaum einen Musiker, der davon leben kann. Es gibt quasi drei Kategorien. Es ist einerseits, sucht man sich als Musiker eine Nische und wird so gut darin, dass man davon leben kann. Das gibt es. Die andere Möglichkeit ist, man versucht möglichst viel abzudecken, alle möglichen Künstlerbereiche. Das heißt, man hat quasi eine 8-Tage-Woche und spielt von Schützenfest bis Philharmonie alles. Oder man macht, wie gesagt, ein zweites Standbein und schafft sich damit quasi eine finanzielle Absicherung.
Was haben Sie gemacht?
Ich studiere Kulturmanagement, weil ich gemerkt habe, in meinem Umfeld gesehen habe, dass die Musiker, die mich inspirieren, eine gewisse Selbstvermarktung haben. Das sind Künstler, die von dem leben können, wovon sie leben wollen. Das heißt, sie können ihr Produkt so gut vermarkten. Das hat mich inspiriert dazu. Ich sage, dass ich will nicht irgendwas machen, sondern ich will das, wofür mein Herz schlägt und damit mein Geld verdienen. Und ich glaube nach wie vor, dass das geht, dass wenn man etwas authentisch macht und das dementsprechend auch an den Mann bringen kann, dass man davon leben kann.
Wir wollen Ihnen hier nicht heute Abend den Mut nehmen, auch wenn die Zahlen, die wir hier haben, natürlich etwas erschreckend sind. Wir haben ja gehört, also diese Summe 50 Euro pro Woche, Professor Schneider, Sie haben festgestellt in Ihrer Untersuchung, 50% der Musiker, also die Hälfte, verdient unter 12.500 Euro im Jahr. Es gibt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, da heißt es, 40% verdienen sogar unter 10.000 und 75% unter 20.000 netto.
Und die Zahl der Künstlersozialversicherung, die da jedes Jahr neu ermittelt wird, die ist auch nicht sonderlich berauschend.
Dann erweitern wir das doch mal, Frau Reinhold, um andere Künste. Also wie sieht es denn bei Ihren Künstlerinnen aus, wenn wir schon bei diesen nüchternen Zahlen sind? Sind das die Dimensionen, in denen die auch mit ihrer Kunst ihr Einkommen erwirtschaften?
Also diese Zahlen der Künstlersozialkasse, auf die Herr Schneider anspielt, die sind schon so, dass sie das Fürchten lehren. Dass eben ein Durchschnitt, glaube ich, von allen insgesamt bei knapp 16.000 ist, wo 18.000 Männer im Jahr. Im Jahr. 18.000 Männer, 13.000 Frauen. Da sehen Sie wieder diesen enormen Unterschied. Bleibt einem der Mund offen.
Aber arbeiten die denn in gleicher Weise oder macht dann eine Malerin, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, also zwischendurch mal den Gang in ihr Atelier, währenddessen der Maler mit seinen 18.000 da Tag und Nacht dran am Arbeiten ist?
Das ist hier in den Zahlen nicht ermittelt. Ich denke eher, dass in der KSK sind sie ja, wenn sie selbstständig sind. In dem Moment, wo sie angestellt sind, in der Schule arbeiten, wo auch immer, ist die Situation eine andere. Trotzdem würde jemand, der malt, eine Malerin, die unterrichtet oder die in der Hamburger Kunsthalle Kindermalschule macht und damit Geld verdient, Kurse gibt, und dann in der Zeit, die ihr sonst bleibt, an die Staffelei geht, um, wie Sie das vorhin geschildert haben, den Pinsel in die Hand zu nehmen, hinterher befriedigt zurückzulehnen, auf ihr Werk zu gucken, die ist professionell zugange. Sie kann möglicherweise nicht von dem Verkauf leben, aber von den Sachen zusammen kann sie leben. Es gibt übrigens, und da kommen wir auf den Punkt, finde ich, wie viel Wert ist uns als Gesellschaft das, was Kunst bietet. Es gibt zum Beispiel vom Verband Bildender Künstler in Berlin einmal was erreicht ist, nämlich dass die kommunalen Galerien in Berlin Ausstellungshonorare zahlen, einen festen Preis, wenn sie dort ausstellen, denn sie machen ein Event, sie bieten etwas an. Und die Forderung, dass generell für Ausstellungen Honorare gezahlt werden, das wird nämlich bisher nicht. Mhm.
Das heißt also, dass.
Ich kann das von meiner Seite nur noch mal belegen aus anderen Bereichen, wo die Diskussion längst in Fahrt gekommen ist, was Honoraruntergrenzen betrifft, was die Tarifverträge betrifft und was damit insgesamt natürlich unsere Kulturpolitik in den Kommunen, in den Ländern und auch vom Bund betrifft. Wenn die nämlich fördern, dass die alle da aufpassen bei den Haushaltsplänen, die sie bekommen, wenn Projekte gefördert werden und Institutionen gefördert werden, dass da eben auch genügend bei rauskommt und dass man nicht darauf setzt, dass die Künstler auf der Bühne, die Künstler, die Kulturvermittlung betreiben, die Künstler, die Filme machen oder die schreiben tätig sind, dass die das für Lust, aus Lust und Tollerei machen, sondern dass das ein Beruf ist und in dem Moment, wo dieser Beruf sich auf dem Markt nicht halten kann, eben die Frage ist, was tut die Gesellschaft, um es zu ermöglichen? Und das ist letztendlich eine Frage von Kulturpolitik, die auch Finanzpolitik ist.
Dazu haben wir eine Mail bekommen von Dr. Walfried Hartkopf aus Tangsel. Er schreibt, ich glaube nicht, dass man für private Künstler noch Haushalts- oder andere Mittel bereitstellen sollte. Wer sich für diese Berufung entscheidet, sollte meines Erachtens auch die Frage des Gelderwerbs in sein Kalkül einbeziehen. Auch lässt sich bei unserem Kunstbild im 21. Jahrhundert auch kaum zwischen förderungswürdiger und anderer Kunst unterscheiden. Meine Damen und Herren, rufen Sie uns an, mischen Sie sich ein in unsere Diskussion 08000441777. Paul Dickau aus Hamburg, guten Abend. Sind Sie Guten Abend. Künstler oder nutzen Sie Kunst?
Ich bin hauptsächlich selber Künstler. Ich habe Gesang studiert, bin Sänger und verdiene einen Teil meines Geldes auch durch Gesangsunterricht natürlich.
Mhm. Und denken Sie, dass da genügend Wertschätzung, die sich eben auch materiell niederschlägt in dem, was Sie damit verdienen, dass das ausreicht?
Also ich muss sagen, ich habe da sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich kann tatsächlich die Negativerfahrungen, von denen andere Musiker immer berichten, natürlich auch in meinem Bekanntenkreis, gar nicht so wirklich nachvollziehen. Ich bin aber insofern auch einen recht untypischen Weg gegangen, weil ich auch Privatmusik studiert habe und mir dann schon da die Frage nach der Wirtschaftlichkeit auch stellen musste und auch neben dem Studium angefangen habe zu unterrichten und mich natürlich auch selbst vermarkten gelernt habe dadurch sehr schnell.
Wie haben Sie das denn gelernt? Wie vermarkten Sie sich? Also erzählen Sie überall oder gehen rum und trällern ein bisschen, dass die Leute auf Sie aufmerksam werden und sagen, boah, tolle Stimme, den möchte ich doch nochmal ausgiebig hören?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man jetzt die Musik selber betrachtet, ist es natürlich ist der Hauptfaktor, um an Konzerte zu kommen, meiner Meinung nach Personal Selling. Also dass man die Veranstalter kennenlernt und die Veranstalter für sich begeistert. Also indem man zum Beispiel auf einem Konzert singt und dann vielleicht da den nächsten kennenlernt. Und das ist unter Musikern recht bekannt. Das nennt sich Folgegig. Ja, und da kommt man natürlich an die wichtigen Kontakte. Und beim Unterrichten ist es einfach so, man muss den besseren Service bieten, den Service, der besser ist als der Service der Konkurrenz. Sei es zum Beispiel, dass man die Termine freilegen kann oder dass man irgendwie Familienangebote macht oder. Und wenn der Service besser ist, dann ist auch das Klientel natürlich bereit zu zahlen. Denn die Nachfrage nach Unterricht ist groß. Musik wird immer mehr zur Privatsache. Es spielen immer mehr Leute selber Instrumente oder fangen an zu singen und machen Musik. Und es wird immer mehr demokratisiert, sag ich mal.
Das ist ja eigentlich ein positiver Aspekt. Vielen Dank, dass Sie ihn eingebracht haben, Herr Dickau. Herr Püchel, also Folgegig, läuft es so? Ich höre Sie irgendwo, bin begeistert von Ihnen, habe vielleicht eine Konzertagentur, das ist wahrscheinlich immer der Traum, und sage, wir machen eine Tour. Kommt sowas vor?
Das kommt auf jeden Fall vor. Ich würde aber gerne nochmal den Punkt, der eben angesprochen ist, aufgreifen, weil das ein meiner Meinung nach zentraler Punkt ist. Ja, es machen immer mehr Leute Musik, Musik wird immer günstiger, Instrumente werden günstiger, Musikunterricht wird greifbar. Aber was halt daraus resultiert, dass es immer mehr Musiker gibt. Es gibt immer mehr Künstler, gerade in den Musikhochschulen, das boomt, gerade im Jazz- und Pop-Bereich. Es gibt immer mehr private Musikhochschulen, wo man Musik studieren kann. Das Problem ist, dass alle was vom Kuchen abhaben wollen. Mhm. Und ich sehe das in Hamburg, gerade in der Clublandschaft. Dadurch, dass es mehr Musiker gibt, es wachsen nicht die Spielstätten. Es wollen alle spielen, gehen auf die Clubs zu. Die sind dann natürlich in einer guten Verhandlungsposition, können sagen, ja, wir zahlen euch aber nicht. Aber alle wollen spielen. Und die Gagen sind halt wahnsinnig gering. Und das ist eine Teufelsspirale, mhm. weil man drückt sich einfach gegenseitig mit dem Lohn runter. In Berlin ist das mit dem Musikunterricht so, wo man für 12 bis 15 Euro die Stunde unterrichtet. Das Problem ist, es findet sich immer einer, der es macht. Und wenn man mit dieser Einstellung halt verhandelt, kommt man nicht weit.
Frau Reinhold, gibt es bei den Künstlerinnen in den anderen Sparten auch diesen Wettlauf, diese Spirale nach unten, sich gegenseitig unterbieten?
Also bei denen, die in der GEDOC sind, nicht. Weil da, sie sind in einem solchen Netzwerk, auch weil sie das Miteinander wollen, auch weil sie miteinander was machen wollen. Außerhalb ist es natürlich, gibt es diesen Wettbewerb. Das wäre Schönrednerei, wenn man sagt, den gibt es nicht.
Aber wie stelle ich denn den Wert fest? Also, da bietet mir jemand ein Bild an und ich sage, toll. Ist es jetzt 300 Euro wert, ist es 3000 Euro wert oder kann ich ihn auf 80 runterhandeln?
Also Sie lernen an der Akademie, sozusagen gibt es so eine Faustregel, die sagt, Zentimeter Breite plus Zentimeter Höhe mal Faktor irgendwas zwischen 5 und 10. Das heißt, Größe, mehr Material etc. bringt mehr als klein. Wenn Sie also 100 cm plus 100 cm und Faktor 8 haben, kann man ausrechnen, kriegt man 1600 Euro. Ob einem das wirklich hilft, weiß ich nicht. Es ist sicherlich, gucken Sie sich um, sicherlich gucken Sie, was es für Preise gibt, was jemand anders nimmt. Ob es tatsächlich einen Wettbewerb gibt, nein, innerhalb meiner Mitglieder, ich sag mal meiner, glaube ich, ist das keine Wettbewerbsfrage. Ich wollte noch einen Punkt zur Vermarktung sagen, die wir vorher zu fassen hatten, weil das natürlich nicht läuft ohne Vermarktung. Und wenn Sie Picasso angucken oder Gerhard Richter, die beiden Beispiele, bei denen man das sehr deutlich sieht. Picasso hat von Anfang an als ganz junger Künstler eine Vermarktungsstrategie betrieben, vor der man nur den Hut ziehen kann. Die nachlesbar ist, die sehr deutlich macht, dass er zu jeder Zeit ganz genau über seinen Wert Bescheid wusste, dass er die Ausstellungen dann terminiert hat, wenn er eine neue Phase hatte und dass er die alte, die blaue oder die rosa Periode in allen Formen, Keramik, Bild, was auch immer, erstmal durchgemacht hat und sie abgegrast hat. Setzt natürlich voraus, dass einem die Leute die Sachen abnehmen. Wer ist Picasso? Gerhard Richter sagt, am Anfang wollte ich nur verkaufen. Und ich habe immer gesagt, ich will verkaufen. Und er hat ein ganz breites Angebot gemacht. Er hat für jeden etwas angeboten. Ist durchaus was Sicheres.
Meine Damen und Herren, 08000441777. Diese Nummer hat auch Rebecca Scholz aus Hamburg gewählt. Guten Abend, Frau Scholz. Sind Sie Künstlerin oder Kunstnutzerin?
Ich bin Kunstnutzerin.
Was ist es Ihnen denn wert? Wir sind ja gerade beim Wert und bei den Schwierigkeiten, den festzustellen. Wie machen Sie das?
Na, also ich habe also bildende Kunst gekauft. Und also weil mich schön. Das immer wirklich begeistert, dass der Blick auf ein Werk, der bewirkt ein besonderes Erlebnis des Augenblicks, der Realität. Und das liebe ich und habe ich immer geliebt. Und zum Teil hat es mich so begeistert, dass ich mich sogar hochverschuldet habe, bis zur Oberkante von der Unterlippe. Und aber das war alles gar nicht so schlimm. Ich habe ja viele Jahre in den Niederlanden gewohnt und da gibt es eine besondere Form der Kunstförderung. Mhm. Da ist es so, wenn ich ein Werk gesehen habe, was ich sage, das möchte ich besitzen, dann gibt es eine besondere Bank, die wird vermittelt von der entsprechenden Galerie Und da kann man einen Kredit aufnehmen und man braucht keine Zinsen zu bezahlen. Die Zinsen trägt der Staat.
Mhm.
Und wenn ich mal die Raten nicht bezahlen konnte, dann musste ich nur Bescheid sagen und dann wurde es mir gestundet, ohne dass der Preis sich erhöhte.
Entschuldigen Sie bitte, wo hing denn das Bild in der Zeit? Bei Ihnen oder in der Bank?
Bei mir.
Mhm.
Bei mir zu Hause. Und dann, wenn es wieder gut war, also ich habe viele Jahre in mit Zeitarbeitsverträgen gearbeitet und ich war ein furchtbar unsicherer Kunde, aber trotzdem, dieses wurde mir gewährt. Und die Künstler konnten auf diese Art und Weise verkaufen und nicht nur an mich, ja an viele andere Leute auch. Und hatten auf diese Art und Weise einen ganz gerechtfertigten Lebensunterhalt.
Das ist ja ein tolles Modell. Ich muss Ihnen sagen, die GEDOC-Vorsitzende schreibt eifrig mit und wird gleich morgen versuchen, schätze ich mal, dieses Modell auch hier zu etablieren. Also das ist eine faszinierende Idee, Frau Scholz. Und wir werden einfach mal sehen und abwarten, ob man das dann auch hier realisieren kann. Vielen Dank für diesen Hinweis.
Ja, also es gibt noch ganz viele andere Dinge, die ich genutzt habe und eben einfach nur, weil in dem Moment, wo man geinteressiert ist in Kunst, ist man ein Mensch, der gefördert wird, genauso wie der Künstler selber auch. Und also ich meine, ich erinnere an die Abwrackprämie, ne? Dafür ist ganz viel Steuergeld bezahlt worden. Aber das, was den Künstlern zugutekommt, das ist den lebendigen Menschen, die schaffen jeden Tag und aus sich schöpfen, die kriegen gar nichts. Und das finde ich ganz unglaublich schrecklich.
Deshalb machen wir auch diese Sendung. Vielen Dank, dass Sie es nochmal betont haben. Rolf Stangenberg aus Hannover. Guten Abend, Herr Stangenberg.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und was machen Sie? Betrachten Sie Kunst? Machen Sie Kunst? Genießen Sie sie?
Ich habe eine sehr eigene, vielleicht sogar ein bisschen verrückte Community gegründet. Ich komme aus der Musik, das heißt, ich habe Musik studiert vor vielen Jahren und habe dann aber mich doch sehr viel beschäftigt mit Menschen, habe viele Seminare gegeben, viel im Bereich Kommunikation, Partnerschaft, Beziehung gearbeitet, auch viel in den Medien. Und aus dieser Arbeit ist eine Community entstanden, weil ich immer wieder festgestellt habe, wenn ich in Berlin bin zum Beispiel, wenn ich da an Konzerte gehe, wo teilweise hervorragende Künstler spielen, oder auch in Vernissagen, wo irgendwelche Leute irgendwas aufstellen und dann sehe, dass die da teilweise vor 10, 15 Leuten spielen, dann sage ich, Leute, das geht ja gar nicht. Irgendwas macht ihr falsch. Und das Witzige an meiner Community ist, ich bringe Künstler unterschiedlichster Genre und Menschen, die erfüllte Beziehung führen wollen, das ist ein wichtiger Teil, zusammen innerhalb dieser Community. Und die Künstler, die zu mir kommen, die zahlen keinen Mitgliedsbeitrag, sondern die machen, weil sie die Idee gut finden.
Hallo? Sind Sie noch da?
Ja, jetzt bin ich wieder da.
Ja.
Es tut mir sehr leid, ich wohne hier mitten auf dem Land und ich habe eine ziemlich schlechte Telefonverbindung.
Na, wir hören Sie. Also Sie haben die Künstler einbezogen und bieten denen damit auch ein Forum mit ihrer Kunst, auch einen Kreis von Interessierten zu erreichen.
Ganz genau, weil es gibt Mitglieder, zum Beispiel Ärzte oder Geschäftsleute, Führungskräfte, die überhaupt kein Problem mit Geld haben und die ein Faible für Kunst haben. Das ist ja durchaus sehr häufig der Fall, dass irgendwelche Ärzte irgendwelche Hundertwasser bei sich an der Wand hängen haben oder ähnliches, die aber trotzdem Musik mögen und gerne solche Leute unterstützen oder sie auch einladen zu irgendeinem kleinen Event, wo die dann spielen können. Also es ist eine Art Cross-Promotion, nur die Künstler zahlen, wenn sie mit uns kooperieren, eben nichts, sondern machen auf uns aufmerksam.
Und ist es dann die Tatsache, von Ihnen als Künstler eingeladen zu werden, ist es dann auch so etwas wie ein Gütesiegel, also denjenigen, die vielleicht das Geld haben, aber nicht unbedingt wissen, wie sie diese Kunst nun einschätzen sollen, sind beruhigt, weil eben wer bei Ihnen eingeladen ist, auch was zu bieten hat?
Genauso ist es bei uns. Wir haben ein Casting, es kommt also nicht einfach jeder rein in diese Agentur oder die Community, sondern wir wollen nur ganz spezielle Menschen haben. Es ist eine Kombination aus Menschen, die sagen, wir brauchen heute tiefe Freundschaften, erfüllte Beziehungen, damit wir eine Basis haben. Das ist ja bekannt seit Jahren, dass man sagt, Beziehungen sind alles. Also zumindest eine Basis, auf der man dann auch mit Leuten Kontakt aufnehmen kann und sagen kann, wer kennt jemanden, wo man eventuell ein Konzert veranstalten könnte oder auch umgekehrt. Ich suche gerade eine Band oder ich mache gerade irgendetwas. Und die Leute wissen, Wer bei uns in der Agentur ist, das sind ganz besondere Leute, auf die man sich verlassen kann, die zuverlässig sind, denen man vertrauen kann und die schon von sich aus eine Authentizität mitbringen, weil jeder muss ein Faible für Kreativität haben und das auch in gewisser Weise nachweisen, auch wenn er nicht professionell tätig ist.
Gute Idee. Vielen Dank, dass Sie uns daran teilhaben, Herr Stangenberg. Frau Reinhold, das ist ja immer die Gelegenheit, also wo spiele ich? Wo gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, Theater zu spielen? Und wo zeige ich das, was ich geschaffen habe als bildende Künstlerin bei Ihnen in der GEDOC? Sie haben eine eigene Galerie. Und das ist aber ja nun für die ganzen Künstlerinnen, eine Galerie ist ja auch nicht so viel. Also wie kommen Ihre Künstlerinnen an die Möglichkeiten, überhaupt jemanden zu erreichen?
Also zum einen ist eine Galerie, die von Dienstag bis Sonnabend einschließlich geöffnet ist, das Jahr über mit einer Sommerpause, bietet schon eine Menge Möglichkeit für 200 Künstlerinnen, sich darzustellen. Mhm. Das ist schon, also darüber sind wir sehr froh. Aber selbstverständlich haben unsere Mitglieder daneben eine Menge anderer Veranstaltungen. Die Musikerinnen spielen Konzerte anderswo. Die Bildenden und die Angewandten machen Ausstellungen selbstverständlich. Die Autorinnen lesen selbstverständlich auch an anderen Orten. Ich will noch einen Punkt sagen zu dem, was der Anrufer gerade erzählte von seiner Community oder von der Bedeutung, dass man die Kunst, die Künstlerinnen mit dem Markt zusammenbringt. Unsere Gründerin Ida Demel in Hamburg, 1926 hat sie die GEDOC gegründet, weil damals Frauen noch nicht mal an Akademien studieren durften und weil sie Arbeitsbedingungen von Frauen fördern wollte, die professionell als Künstlerinnen arbeiten. Die hat gesagt, die beste Arbeitsbedingung nützt nichts, wenn niemand da ist, der die Werke abnimmt. Also hat sie die Kunstförderer von Anfang an als eigene Gruppe mit in den Verein genommen. Da werden auch Männer genommen in der GEDOC. Und selbstverständlich haben wir in der Hamburger GEDOC eine Gruppe Kunstförderer, die uns unterstützen mit ihrem Mitgliedsbeitrag, denen wir Möglichkeiten bieten, also selbstverständlich die Ausstellung anzugucken, für die wir Veranstaltungen machen und von denen wir auch hoffen, dass sie auch ein Teil des Marktes sind, der kauft.
Mhm. Herr Püschel, bevor wir gleich wieder Herrn Professor Schneider das auch noch mal auf eine allgemeine Ebene heben lassen, wo treten Sie denn auf? Sie hatten vorhin gesprochen von den Clubs und welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt für Musiker? Für Jazzmusiker ist klar, es gibt ein paar Jazzclubs. Was machen denn die, die klassische Musik machen? Ihre Kommilitonen, was haben Sie von denen erfahren?
Das ist ganz unterschiedlich. Auch natürlich spielt das Unterrichten da eine große Rolle. Nur ca. 30% der Klassikabsolventen landen im Endeffekt auch im Orchester. Es war mal anders, war mal 70%. In den letzten Jahren hat sich das gewandelt. Nur 30% landen dort. Die müssen sich auch breiter aufstellen. Das ist auch so, dass man eher so, man sagt, in den Crossover-Bereich geht. Man spielt zum Beispiel Musical, das spielt in Hamburg eine große Rolle. Oder TV-Produktion, Studioproduktion und oder es gibt den Begriff Mucken, das heißt gut bezahlte für ja, kommerzielle Anlässe zusammengestellte Ensembles, die dann auf beispielsweise Firmenfeiern spielen. Das ist ein großer Markt.
Musikalische Gelegenheit.
Genau. Und das ist sowohl im Jazz, im Pop, im Klassikbereich sehr verbreitet.
Reden wir auch über Straßenmusik?
Nein.
Gut. Also das ist für den professionellen Musiker dann nicht die Ausweichmöglichkeit.
Nur zu Spaß an Weihnachten, auf dem Weihnachtsmarkt.
Herr Professor Schneider, können Sie das dann mit Ihrer Umfrage auch bestätigen? Also wir sind ja bei den Gelegenheiten, wir haben übers Geld geredet. Es gibt aber auch noch andere Punkte, die ja vielleicht die Freude an diesem Beruf beeinträchtigen können. Das ist einfach prekäre Arbeit, also unsicher. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wann ich den nächsten Gig bekomme, die nächste Auftrittsmöglichkeit. Vielleicht möchte ich ja Familie haben, vielleicht möchte ich das ja auch alles in Einklang bringen. Ist das eine Schwierigkeit, die Sie festgestellt haben bei Ihren Umfragen?
Naja, das ist offensichtlich, dass auch im Moment die Künstler das Wort ergreifen und sagen, wir wollen auch ein normales Leben führen dürfen und nicht wie die Schauspieler des Ensemble-Netzwerks, die letztes Jahr aufgetreten sind, deutlich gemacht haben, sie haben morgens eine Probe und nachmittags nachmittags eine Lesung und abends auf der Bühne. Und wann sollen Sie bitte schön sich um die Familie kümmern? Also wo ist der Freizeitausgleich? Ist ja nicht immer nur eine Frage des Geldes, sondern es ist auch natürlich ein Stück Leben. Die Tänzerinnen und Tänzer haben eine begrenzte Berufserwartung. Da ist eine ganz wichtige Frage, was ist, wenn die 35, 40 sind, haben für uns getanzt und was dann? Ich denke aber, das ist auch wiederum eine gesamtgesellschaftliche Frage. Und die Sendung hat ja jetzt noch mal eine interessante Wendung bekommen, wo es ja nicht mehr nur um den Künstler oder die Künstlerin ging, sondern oder um die Künstlerförderung, sondern auch um die Zugänglichkeit, um die Rezeption. Und was tun wir als Gesellschaft, um möglichst viele teilhaben zu lassen? Da gab es mal dieses schöne Postulat Kultur für alle. Es gab die oft missverstandene Formulierung des Herrn Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler. Also sozusagen die Breitenbewegung, die auch in diesem Thema drinsteckt. Ich glaube, da ist noch viel, viel Luft offen. Und wenn der eine Hörer sagt, Musik ist zunehmend privatisiert, dann ist das auch ein Armutszeugnis der Curricula unserer Schulen, dass man sich in der Oberstufe zwischen Musik- und Kunstunterricht, also zwischen Blindheit und Taubheit, entscheiden muss. Dann ist es auch ein Fehler in der Gesellschaft, dass wir da tatsächlich nicht investieren. Denn die Frage ist natürlich, wer kann es sich erlauben und wer kann privaten Musikunterricht nehmen?
Reden wir jetzt über Luxus, Herr Professor Schneider, oder reden wir über etwas, was gesellschaftlich notwendig ist aus Ihrer Sicht?
Ich rede über ästhetische Bildung, ich rede über musikalische Bildung, ich rede auch davon, dass ich es gut finde, dass Künstlerinnen und Künstler eben nicht mehr nur im Elfenbeinturm sitzen, sondern im besten Falle auch mal auf die Straße gehen und Straßenmusik machen oder Theater im öffentlichen Raum oder eben eine neue Stadtgestaltung durchspielen oder eben breitenkulturell aufgestellt sind und sonntags die Orgel spielen in der Kirche und dann aber eben auch noch die Woche über den kleinen Heimatverein mit dem Amateurtheater leiten. Das sind alles Elemente, die man zusammen sehen muss. Und insofern auch noch mal auf eine Replik auf einen Hörer, wo es um die Masse an Künstlern ging, die da ausgebildet werden. Ich glaube, wir können gar nicht genug Künstler in unserer Gesellschaft werden. Wir würden doch nie und nimmer sagen, hör auf Fußball zu spielen, weil du wirst nie Lukas Podolski werden, weil der gerade heute einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Sondern es gibt Fußballer und Fußballerinnen Land auf, Land ab und es darf natürlich auch künstlerische Aktivitäten geben und es muss natürlich auch Künstler geben, die Spitzenleistungen bringen.
Wir haben eine Mail bekommen von Max Flake aus Amersbeek und er schreibt, eine Frau geht allein durch einen Park, als plötzlich ein Frosch zu ihr spricht und sagt, küsse und erlöse mich, ich bin ein verzauberter Jazzmusiker. Die Frau greift sich sofort den Frosch und steckt ihn in ihre Handtasche. Sie küsst ihn nicht, denn sie weiß, dass mit einem sprechenden Frosch mehr Geld zu verdienen ist als mit einem Jazzmusiker. Vielen Dank, Herr Flake, für diese Geschichte. Wir werden darüber nachdenken. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen noch einmal unsere Telefonnummer 08000 441777. Lorenz Hargassner aus Hamburg, guten Abend. Sie warten schon die ganze Zeit. Sind Sie Künstler oder kunstinteressiert, Kunstliebhaber?
Wir sagen alle Hallo in die Runde. Ich mag auch sehr gerne Kunst, aber ich bin von Beruf Jazzmusiker. Hallo, Herr Püschel.
Hallo, Lorenz.
Und ansonsten fällt mir noch ein zu der Geschichte mit dem Frosch. Wissen Sie, was der Rockmusiker zum Jazzmusiker sagt?
Nee.
Der sagt, einmal zum Flughafen bitte. Das ist auch so ein Spruch. Das ist ein bisschen gemein natürlich. Ich arbeite an der Musikhochschule Hannover im Bereich Popularmusik und habe da auch meine Studenten und denen sage ich immer, Freunde, ihr müsst euch klar machen,
was für einen Wert das hat, was ihr da anbieten könnt. Denn vielen Studenten ist es auch teilweise nicht klar. Und ich finde es auch ganz wichtig für meine Studenten, dass sie eben auch lernen, nicht nur Musik zu spielen, sondern eben auch, wie Herr Püschtl oder andere Leute gesagt haben, sich zu vermarkten selber. Und das bedeutet aber eben auch zu sehen, das hat einen Wert und das, was man da kann, das hat sehr lange gedauert, das zu erlernen, genauso lange, wie es ein Arzt oder ein Anwalt versucht hat.
Ich muss Sie mal eben unterbrechen. Ja. Ich habe hier nämlich eine Mail genau dazu bekommen von Andreas van der Walden aus Hamburg und er mahnt genau das an, was Sie sagen. Und schreibt, ist es möglich, dass Künstler gerade heute mehr denn je Fähigkeiten entwickeln müssen, ihre Kunst auf einem Markt zu platzieren? Das heißt, rechtliches und wirtschaftliches Know-how ebenso verinnerlicht zu haben wie das Schreiben von Anträgen zur Förderung. Und er bemängelt, dass das aber kein Bestandteil der Ausbildung ist an den Hochschulen. Sie lernen das, lehren das?
Ja, also mir ist es halt selber wichtig, ich habe es halt selber gelernt und mir hat das halt auch keiner gezeigt oder so und daher sehe ich mich in der Verantwortung als Lehrer an der Musikhochschule halt meine Studenten möglichst gut, so gut ich halt selber kann, daran heranzuführen, was man da machen kann. Ich finde aber auch, und das ist ein Punkt, der mir auch persönlich noch ganz wichtig ist, dass die Gesellschaft sich klar machen muss, ob sie das haben will. Also wenn man sagt, brauchen wir Kunst oder ist Kunst uns etwas wert, dann ist das sehr interessant. Ich bin ja Österreicher gebürtig und ich komme aus Wien und so. Und es ist in Österreich ein ganz anderes Selbstverständnis. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Bahn sitze mit meinem Saxophonkoffer und angesprochen werde, dann kommt nicht als erstes die Frage, kann man denn davon leben? Es wird also nicht sofort drüber nachgedacht, ist das eigentlich was Ordentliches? Oder also es steht quasi nicht im Raum, dass ja Kunst und Musik eigentlich eh nichts ist, wovon man leben können soll oder eigentlich gar nicht leben können kann, weil das ist ja völlig irreal. Und sondern in Österreich ist es eher so, wenn man in der Bahn sitzt, dann fragen die, und wo arbeiten sie und was machen sie, und die sind interessiert und es wird davon ausgegangen, dass man davon leben kann. Und diese Haltung, die diese Menschen, die ganz normalen Menschen, die man so, denen man in der Bahn begegnet, diese Haltung, die ist ein bisschen in der Gesellschaft immanent. Und dadurch, dass diese Haltung da ist, sieht die Gesellschaft auch, dass Kunst einen Wert hat und diesen Wert ist sie dann auch bereit, monetär, finanziell, wirtschaftlich irgendwie darzustellen und deswegen kann man in Österreich viel mehr und viel besser Geld verdienen als Musiker, so wie ich weiß, auch als bildender Künstler, weil da einfach auch dann der Markt da ist, dadurch, dass die Haltung da ist, dass es eher einen Wert hat.
Aber
und das
sie
ist schade, dass es in Deutschland vermisse ich das ein bisschen. Ganz kurz noch eine Sache. Ich habe in Skandinavien mal gehört, gibt es irgendwo ein Modell, ich weiß nicht, Dänemark oder Schweden, wo Künstlern, die dazugehören oder die man sozusagen als Profis dann tituliert, ein gewisses Grundeinkommen gezahlt wird, damit sie eben nicht ein zweites, drittes, viertes oder fünftes Standbein haben müssen, sondern ihre Kunst einfach von ihrer Kunst leben können und in künstlerisch dann auch in einem ganz anderen Level arbeiten können. Und sowas wäre eigentlich ein schönes Modell, finde ich, für Deutschland.
Wir hin und her. Gut, dass Sie es uns heute kundgetan haben. Wir werden sehen, ob vielleicht was draus werden kann. Vielen Dank, Herr Hagersnamen. Herr Püschtl, Sie bleiben aber hier und wandern jetzt nicht aus nach Österreich, oder?
Nee, auf keinen Fall. Ich würde gerne aber daran anknüpfen, weil ich finde, die Frage der Sendung ist ja, was ist uns Kunst wert? Viel spannender finde ich die Frage, was wird uns Kunst wert sein? Weil wir uns, das wurde ja auch schon angesprochen, in einer Gesellschaft befinden, die sich massiv durch Digitalisierung und andere Faktoren wandelt. Und es wächst gerade eine Generation heran, die beispielsweise Musik so erwartet, dass sie umsonst ist. Es ist mittlerweile möglich, dass man innerhalb von Sekunden alles gratis hören kann. Man kann über Spotify, YouTube auf jeden Song Zugriff haben. Und dass es für viele junge Leute mittlerweile gar nicht mehr die Wertschätzung da ist oder der Gedanke, dass da eigentlich wahnsinnig viel Kohle, wahnsinnig viel Arbeit hintersteckt. Und das ist nicht nur ein Bereich, der betrifft die Musik, sondern auch beispielsweise die Filmindustrie, die sich massiv damit zu kämpfen hat. Und das ist eine Frage, mit der wir uns, mit der sich jeder in der Gesellschaft, aber auch jeder Musiker beschäftigen sollte. Was wird in Zukunft Kultur wert sein?
Wird das denn schlimmer nach Ihrer Einschätzung?
ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass durch die ganze, das Online-Streaming es wahnsinnig schwer ist, noch Musik an die Leute zu verkaufen.
Und Frau Reinhold, das ist aber doch auch in den anderen Kunstarten auch so. Also ich meine, ob ich nun ein tolles Bild auf dem Schirm habe, dann habe ich es noch nicht an der Wand. Also anders als das Musik herunterladen. Aber denken Sie auch, dass diese Verfügbarkeit überall, zu jeder Zeit, an jedem Ort, dass das ein Problem ist?
Es ist ebenso ein Reiz wie ein Problem. Es ist eine Möglichkeit zu verbreiten. Es ist eine Möglichkeit für Museen, ungeheuer reizvoll ihren Bestand reinzustellen und zu sagen, guck, 380 Grad, du kannst hier rumwandern. Aber es ist eine enorme Gefahr natürlich auch. Und ich glaube, wenn es uns nicht gelingt, das, was immer wieder anklingt in dieser letzten Stunde, wenn es uns nicht gelingt, die Wertschätzung hinzubekommen, die Wertschätzung von dem, was für einen Wert für unsere Gesellschaft, für unser Miteinander Kunst ist, dann kriegen wir das nicht gelöst, dann kriegen wir das nicht gebacken. Also verzweifelt wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die Digitalisierung zu gucken und zu sagen, das geht alles den Bach runter, hilft nicht, sondern wir müssen gucken, wie mache ich klar, in der Schule wahrscheinlich, landet man dann wieder dabei zu sagen, ist eine Frage des Unterrichtes, Kunst ist was wert. Und der Wert ist ja nicht, um das noch zu sagen, die 58 Millionen Jeff Koons für seine Metallpudel, die da stehen. Das ist, da geht es nicht mehr um den Aufbau einer künstlerisch wertvollen Sammlung, sondern um den Return of Invest. Also wann kriege ich das wieder?
Wenn Ihre Künstlerinnen irgendwann sagen, das machen wir nicht mehr mit, dann mache ich es eben nicht mehr?
Nein, die versuchen selbstverständlich die versuchen damit klarzukommen. Die versuchen zu nutzen, was ist in dieser neuen digitalen Welt möglich. Aber sie versuchen auch, in dem, was sie vermitteln, was sie lehren, deutlich zu machen, die Wertschätzung für eine direkte künstlerische Arbeit. Denn ich muss ja erstmal was herstellen, bevor ich es abbilde.
Herr Professor Schneider, wir reden über Prekarisierung und es gibt eine zunehmende Tendenz in dieser Gesellschaft zu prekärer Arbeit. Geht es bei den Künstlerinnen und Künstlern schneller und geht es auch weiter? Sehen Sie also da weiter die Spirale nach unten?
Also wenn wir nicht aufpassen, setzt sich überall natürlich der Markt durch. Und ich will da überhaupt nicht von Gefahr oder die Digitalisierung zu verteufeln, sondern die Frage ist, brauchen wir die Kunst? Was bedeutet uns die Kunst? Ist es noch die Selbstverständigung der Gesellschaft? Wollen wir noch auf der Bühne etwas sehen, was mit uns zu tun hat? Wollen wir im Stadtviertel künstlerische Interventionen erleben, um sozusagen unser Leben neu zu sehen? Wollen wir Live-Musik erleben an ganz unterschiedlichen Stellen? Und da denke ich, da sollten wir wegkommen von jeglicher Hierarchisierung, also da das Schützenfest und da die Elbphilharmonie. Nein, beides gehört zusammen und ist Teil unserer Gesellschaft. Und solange das nachgefragt wird, sodass die Menschen wissen, was sie nachfragen, sodass sie in der Lage sind, auch zu verstehen, zu hören und im besten Falle mitzumachen. Das ist ja ein Bereich, den haben wir jetzt überhaupt noch nicht angesprochen. Also all die Laienkunst, all die Amateure, die zu Millionen in Deutschland auch mit dazu beitragen, dass wir durchaus sagen können, uns ist die Kunst was wert.
Die soll uns auch was wert bleiben, Herr Püchel. Sie sind Musiker, Sie sind Jazzmusiker, Sie bereiten sich aber gleichzeitig auf eine Tätigkeit als Musikmanager vor. Werden Sie denn künftig mehr der Musiker oder mehr der Manager sein?
50-50, sage ich mal. Ich möchte die Musik, die ich mache, so managen, dass sie da ankommt, wo ich sie haben will und damit Geld verdienen können. Ich weiß es nicht. Man weiß nicht, wie sich der Markt, wie sich Kulturlandschaft verändert. Ich lasse es so auf mich zukommen und ich gebe mein Bestes, dass es so kommt, wie ich es mir hoffe.
Meine Damen und Herren, in dieser Redezeit haben wir die Frage gestellt, was ist uns Kunst wert und warum mit Kreativität so schwer Geld zu verdienen ist. Wir haben mit dem Jazzmusiker Philipp Püchel geredet. Nun kann man über Jazzmusik reden, man kann sie aber auch hören. Das war in dieser Sendung nicht möglich. Aber ich verspreche Ihnen gleich nach den Nachrichten bei Mauretta Heinzelmann in Play Jazz. Da wird er auch sein. kurz auftreten und da können Sie auch seine Musik hören. Also Sie haben dann auch heute Abend nicht nur die Diskussion, sondern auch gleich anschließend den Kunstgenuss. Vielen Dank an Sie, die Sie angerufen haben, die Sie sich in unsere Diskussion eingeschaltet haben. Zu Gast war Professor Wolfgang Schneider von der Universität Hildesheim, Sabine Reinhold, die GEDOC-Vorsitzende von Hamburg und Philipp Püschel, Trompeter, Jazz-Trompeter. Die Redaktion für die heutige Sendung hatte Petra Lehnert. Und morgen geht es weiter, meine Damen und Herren. Am Freitagabend um 21.05 Uhr hören Sie an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Da gibt es ein Schwerpunktthema, nämlich dicke Luft. Immer mehr Krankheiten durch Luftverschmutzung. Die Antwort bekommen Sie morgen Abend um 21.05 Uhr in Logo hier auf NDR Info. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen guten und vielleicht auch einen Abend mit Kunstgenuss. Am Mikrofon war Burkhard Plemper. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.